Preis dem Herrn. Wie groß bist du, haben wir gehört, dieses Lied. Wie groß ist unser Gott, unser Heiland, Jesus Christus. Und ich preise ihn, gebe ihm die Ehre. Heute habe ich ein gutes Thema. Verändere deine Denkweise, dein Denken. Es ist so wichtig, dass wir positiv denken, optimistisch sind, zuversichtlich sind, auch wenn alles den Bach runtergeht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und das lasse ich mir nicht nehmen. Verändere deine Denkweise. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Darüber werde ich heute sprechen. Ich behandle ja die letzte Zeit die Offenbarung, die Apokalypse, also das letzte Buch der Bibel. Und wir haben so ein paar gute Gedanken da drin gefunden. Also gestern habe ich gute Gedanken gefunden, vorgestern. Das kannst du alles noch nachhören im Internet. Also nur nebenbei, Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde und wir fangen jetzt schon für die neue Erde uns vorzubereiten, neues Denken uns anzueignen, dass wir, wenn wir hier mit Christus regieren, dass wir optimistisch und zuversichtlich sind, voller Liebe und voller Glauben, was auch immer ist. Erlösung hat Tiefenwirkung. Erlösung geht durch den Kopf zuerst einmal. Ich muss es verstehen, mir sind meine Sünden vergeben, ich bin frei und ich bin jetzt ein Kind Gottes. Diese Heilsgewissheit, das muss durch den Kopf, durch mein Gehirn gehen. Und das müssen dann bis in die Zehen und Fingerspitzen das hineindringen. Mein Heiland liebt mich, ich werde von Gott geliebt, mit Haut und Haaren. Ist das nicht schön? Ich werde von Gott absolut geliebt. Bekehrung, Wiedergeburt und so weiter, das ist zuerst einmal Gehirnreinigung. Also wenn wir uns bekehren, nicht nur, dass wir getauft werden, nein, unser Gehirn muss gereinigt werden. Erneuert euer Denken, so steht es in der Heiligen Schrift, Römer 12. Man wird erlöst von falschen Gedankengängen, ja, von falschen Vorstellungen, von falschen Ideen. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 und die folgenden Verse, da lese ich hier. Der Seher, also Johannes, der auf der Insel Patmos verbannt war, er sah die neue Schöpfung, er sah das neue Jerusalem, Offenbarung Kapitel 21, und er sah das Ende der Welt. Und das neue Jerusalem, damit hört die alte Welt auf, das kommt die Stadt Gottes herunter und wir haben diese Tage über Babylon, die Hure Babylon und Babylon als Wirtschaftssystem gehört und betrachtet. Babylon geht unter und das Jerusalem, das neue Jerusalem, die Stadt Gottes kommt hernieder vom Himmel gefahren in einem Quadrat. 2200 Kilometer lang, breit und hoch. Stell dir mal vor, das sieht Johannes, diesen Quadrat, was vom Himmel runterkommt, die Stadt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, heißt es hier von Johannes. Und der erste Himmel und die erste Erde vergingen und das Meer war nicht mehr da. Pass auf, wenn Jesus die Welt vollendet hat, wenn alles an Gott zurückgegeben wird, dann wird es kein Meer mehr geben. Denn die Juden haben Angst gehabt vor dem Meer. Das waren keine Seefahrer. Die haben schon auf dem See Genezareth große Probleme gekriegt, wenn der Windchen aufkam. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, sagt Johannes hier, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme, die vom Thron sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Wir haben jetzt schon die Gegenwart Gottes. Aber was wird sein und was wird werden, wenn die Hütte Gottes wirklich buchstäblich unter uns Menschen ist? Und er wird ihnen bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist die totale Vollendung. Alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der, der auf dem Thron saß und sprach, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Also wir sind in einer totalen Erneuerungsprozess drin. Gott macht alles neu und der Herr sagt hier dem Johannes, schreibe auf, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Und ich bin das A und das O, Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und ich will den Durstigen geben vom Brunnen des Lebendigen. Und das Wasser wird ich umsonst geben. Und da heißt es dann weiter, wer überwindet, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein, was auch immer. Aber jetzt kommt noch etwas. Aber der Feigen und Verleugner, aber der Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein der Pfuhl, der mit dem Schwefel brennt. Und das ist der zweite Tod. Also hier wird alles abgeschlossen. Wir haben ja diese Tage auch darüber gesprochen, das tausendjährige Reich ist noch nicht die Vollendung, was manche Leute denken. Das ist nur ein Vorgeschmack. So sieht's aus, wenn Christus regiert. Gewaltig, was der Johannes hier sieht. einen neuen Himmel und eine neue Erde, ein neues Universum, ein neues Kosmos, eine neue Weltordnung. Das Ende kehrt zum Anfang zurück. Das ist dieser prophetische Kreislauf, das wir lernen sollten. Die meisten Leute begreifen das nicht. Als ich klein wurde, da muss ich auch in so kleine Gehhilfe gehen. Und wenn man nachher mal alt ist, geht man auch in eine Gehhilfe. Verstehst? Das Ende kommt zum Anfang wieder zurück. Wie auch immer. Also auf alle vier bin ich gekrabbelt und dann krabbel ich auch durch mein Leben. Johannes sieht eine völlig neue Welt auf sich zukommen, eine Welt, wo der Luzifer nicht mehr regiert, wo der Teufel nicht mehr zu sagen hat, keinen Teufel es mehr gibt. Im Kapitel davor, da lesen wir das Ende, wie das Ende aussieht. Die Babel ist gefallen, also die ganze Wirtschaftswelt, was wir heute, die sichtbare Welt, was wir heute kennen und sehen, die wird es nicht mehr geben. Offenbarung Kapitel 20, Vers 11, da wurde bereits angekündigt, das Neue kommt und die Erde floh und es war keine Stätte für die Erde gefunden. Und Erde, das meint dieses System, das, was wir hier als Materielle sehen, das gibt's plötzlich nicht mehr, alles zerfällt, alles vergeht und das Neue kommt. Eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur vom Johannes hören, was der da geträumt hat oder gesehen hat und in seinen Visionen erlebt hat. Weißt, wir brauchen auch andere Zeugen, die auch bestätigen, das Neue kommt. Und Geschwister, deshalb auch für unser Denken, wenn wir unser Denken erneuern wollen, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Glaub nie etwas, wenn nur einer sagt. Glaub nicht mir, sondern du musst prüfen, vielleicht sagt es auch jemand anders noch. Vielleicht steht es auch in der Bibel. Vielleicht, wenn du jemanden fragst, vielleicht hat er die gleiche Erkenntnis. Wir brauchen eine Sache immer aus mindestens zwei Zeugen. Und hier die Sache, dass das Neue kommt, schreibt Petrus, auch ein Apostel Jesu Christi. Er schreibt im zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 7 und folgende Verse. Und so wird der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufbewahrt werden. Sie werden verbrennen, sie sind für das Feuer behalten, auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Das haben wir ja gehört, Lügner, Gauner, Verbrecher, was auch ist. Eines aber ist nicht verborgen, ihr Lieben, dass der Tag des Herrn, nicht der Sonntag, der Tag des Herrn, der Gerichtstag, der Tag des Herrn ist wie 1000 Jahre. Und hier spricht dieser Petrus weiter, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es etliche für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass sich jeder bekehre und Buße tue. Und Buße ist nichts anderes, als sich umzudrehen, wieder zurückgehen, wo ich weggelaufen bin, auf den Herrn zu gehen, den Herrn zu suchen, mit dem Herrn zu wandeln, das ist Buße, nicht auf die Knie fallen und dann rutschen durch die Gnadenkapelle irgendwo. Nein, Buße ist Umkehr, kehrt um. Und dann schreibt Petrus hier weiter. Und es wird sein, der Tag des Herrn wie ein Dieb. Und die Himmel werden vergehen mit großem Krachen. Die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Und alles, das alles soll zergehen. Aber wenn das alles zergeht, sagt Petrus, wie müsst ihr da geschickt sein mit eurem heiligen Wandeln, mit einem gottesfürchtigen Tun? Ihr werdet, ja, zubereitet, und wir werden jetzt gerade jetzt zubereitet für den Himmel. Jesus ist in den Himmel gegangen, uns eine Stätte zu bereiten, und der Heilige Geist bereitet uns für die Stätte dort im Himmel. Nur nebenbei, damit wir wissen, wo wir dran sind, um was es geht. Wie müsst ihr da geschickt sein im heiligen Wandel und gottesfürchtigen Tun, die ihr wartet und eilt zu der Ankunft des Tages Gottes, an welchem der Himmel mit Feuer verbrennen wird, und die Elemente werden schmelzen, das Wasser wird verdunsten. Pass auf, was da kommt. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach der Verheißung, in welchem Gerechtigkeit wohnt. Hier auf dieser Erde wirst du keine Gerechtigkeit finden, wirst keine Liebe finden, wirst keine Barmherzigkeit finden, wirst gar nichts finden. Aber Lob und Dank, es gibt eine Hoffnung für das Volk Gottes. Und das ist ein Trost für uns. Und Jesus sagte in Matthäus 24, Vers 35, in seiner Endzeitrede, pass auf, was er sagte. Er sagte zu seinem Jünger, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jesus bestätigt auch, also eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, bis dass sich alles erfüllt. Das hat der Herr noch nebenbei so angehängt und dazugefügt. Und Johannes sagt, und das Meer ist nicht mehr da. Das Meer ist weg. Stell dir mal vor, wie viel Land wir haben werden, wenn das Meer nicht mehr da ist. Denn 2/3 des Planeten ist Wasser. Und alles ist durch Wasser entstanden. Am Anfang der Schöpfung, da brühte der Heilige Geist über die Urflut, über das Wasser, die Sintflut. Das ist das Verderben gewesen, was über diese Welt mal gegangen ist. Und das Meer wird nicht mehr sein. Keine Gletscher wird es mehr geben. Also die armen Grünen, die können sich einpacken. Das ist mit ihrer ganzen Klimapropaganda. Das wird nicht mehr geben. Das wird noch heißer. Die Elemente werden schmelzen sogar. Elemente, was ist das alles? Denkt ihr das aus? Das Meer bedeckt den größten Teil der Erdoberfläche. Das wird nicht mehr sein. Was glaubst du, wie viel Land es geben wird? In dieser neuen Schöpfung, das sagt uns nämlich dann die Heilige Schrift, in dieser neuen Schöpfung werden ganz neue Naturgesetze gelten. Da wird das Kind am Loch der Otter spielen im tausendjährigen Reich. Und man wird aus den Schwertern Flugscharen machen. Biologisch gesehen wäre in der Welt, was wir jetzt kennen, ohne das Meer grundsätzlich kein Leben denkbar. Wir brauchen Wasser. Süßes Wasser oder auch salziges Wasser spielt keine Rolle. Aber da wird kein Meer sein. Wir werden aus anderen Quellen leben. Und da ist die Rede von diesem neuen Himmel und der neuen Erde. Und da wird der Herr uns lebendiges Wasser geben. Total was anderes. Ein Wasser aus der frischen Quelle. Und auf der neuen Erde wird das Meer überflüssig sein. Im tausendjährigen Reich noch. Da wird das Meer noch sein. Da heißt es, Jesus wird das Meer noch hier auch die Toten werden aus dem Meer noch geholt, also die gibt es noch. Im tausendjährigen Reich gibt es noch mehr, nach Hesekiel Kapitel 47, Vers 20 und Zephania 2. Aber in der neuen Welt, da brauchen wir kein Meer mehr. Brauchen wir das nicht mehr. Auf der neuen Erde wird es keinen Schrecken mehr geben. In der neuen Welt Gottes, da werden ganz andere Zustände herrschen. Ich freue mich schon auf das Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dort werden andere Zustände herrschen. Also viele Leute haben Angst vor der Ewigkeit. Stell mal vor, was das wird. Johannes sieht das neue Jerusalem aus dem Himmel herabfahren. Nicht herabfallen, herabfahren. Ganz gemütlich, so Stück für Stück. So wie eine Braut beschreibt an ihrem schönsten Tag, an diesem Hochzeitstag, so kommt das neue Jerusalem. Mit offenen Armen werden wir empfangen. Diese einmalige Schönheit, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Und was hier gezeigt wird, ist die Wiederkunft Jesu Christi nach dem tausendjährigen Reich, nach Harmagedon, nach dieser großen Schlacht, wo der Teufel dann für immer, das Böse für immer verbannt werden. Babylon ist untergegangen. Die Reiche dieser Welt sind untergegangen. Jerusalem bleibt. Jerusalem ist eine außergewöhnliche Stadt. Es ist die Hauptstadt Gottes, des Volkes Gottes. Das ist unsere Heimat, Jerusalem. Daniel, als er in Babylon war, hat er dreimal am Tag sein Fenster aufgemacht und Richtung Jerusalem gebetet. Nicht Mekka, Jerusalem. Paulus schreibt an Galater Kapitel 4, damit wir ein bisschen den Zusammenhang verstehen, um was es geht, warum Jerusalem so wichtig ist. Und für mich ist Jerusalem wichtig. Denn damit schließt die Bibel ab. Damit beginnt die Bibel mit Jerusalem und damit schließt die Bibel mit Jerusalem ab. Als der Abraham aus der Schlacht nach Hause kam, da kommt der Melchisedek, der König von Salem, von Jerusalem, und er gibt ihm den Zehnten, nur nebenbei. Hier schreibt Paulus, Galater Kapitel 4, Vers 24, und beschreibt die geistliche Bedeutung, das irdische Jerusalem, das ist Gesetz, das ist Knechtschaft, das ist das irdische Gesetz, was die Juden hatten. Du darfst nicht, du sollst nicht, du kannst nicht, das ist nicht erlaubt. Und das ist Knechtschaft. Und ich sprach gestern über die Knechtschaft. Sei kein Knecht, lass dich erlösen von diesem väterlichen, alten Lebenswandel. Werde ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das ist Jerusalem, das alte Jerusalem, das irdische Jerusalem ist ein Hinweis, schreibt Paulus an die Galater, auf die Hager. Die Hager, die ist nur so dazwischen reingeschoben worden, weil die Leute keine Geduld mehr hatten. Das neue Jerusalem, das vom Himmel kommt, das ist die Freie, schreibt er, die Mutter der Menschen, die Freie. Das irdische Jerusalem diente damals dem Gesetz, wie dieser Melchisedek hier am Anfang war. Und der Priester Gottes, er war in dieser Stadt. Und das ist ein Bild auf Jesus, der Melchisedek ist ein Bild auf Jesus. Ohne Vater und ohne Mutter, so wie Jesus ist, ohne Vater und ohne Mutter. Obwohl er Maria und Josef hatte, aber er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Abraham gab den Zehnten und er segnete diesen, der Melchisedek segnete den Abraham. Geschwister, wenn Gott uns segnet, sollen wir ruhig den Zehnten geben. Und das ist noch vor dem Gesetz, weil manche Leute sich aufregen und sagen, ja, das ist gesetzlich, den Zehnten geben. Nein, das ist schon vor dem Gesetz gewesen, vor Israel gewesen. Da gab es noch kein Israel, da gab es keinen Sinai, da gab es keinen Moses. und so weiter, dass wir dem Herrn den Zehnten geben sollten. Abraham tat es von sich aus. Er spürte plötzlich, das ist der Herr. Und was wir geben, wir sollten dem Herrn geben, nur nebenbei. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit. Und in Hebräer Kapitel 7, Vers 1, König von Salem, König des Friedens. Aber das alles war nicht. Jerusalem hatte keinen Frieden. Die Stadt des Friedens, die hatte keine Stadt. Jerusalem ist wie keine andere Stadt auf diesem Planeten Erde umkämpft. 17 Mal wurde Jerusalem total zerstört, vom Kaiser Hadrian sogar umgepflügt. Für immer soll es verflucht sein, aber immer wieder stand Jerusalem auf und immer wieder entstand Jerusalem. Und um Jerusalem wird es große Kämpfe noch geben. Wir sind noch nicht fertig. Die Welt ist noch nicht fertig mit Jerusalem. Offenbarung Kapitel 2, diese Posaunengerichte, das ist die Schlacht von Harmagedon. Und dann Offenbarung Kapitel 16, Vers 1, da ist Harmagedon und dann der vierte Weltkrieg hier, Offenbarung Kapitel 16, Gott kämpft um diesen Planeten Erde, Gott kämpft um seine Stadt. Hier war die Bundeslade, hier lebte der König David. Und der fünfte Weltkrieg, das wird der letzte Kampf sein, Offenbarung Kapitel 20, Vers 7. Und die Menschen werden gerichtet, wie ihr Verhältnis zu Jerusalem ist, zu der Stadt Gottes, zu der Heimat der Gläubigen. Jerusalem ist eine hart umkämpfte Stadt, weil es Gottes Stadt ist. Der Teufel will Jerusalem haben, aber der Teufel kriegt Jerusalem nicht. Und ich bin eigentlich für den Trump dankbar, dass er die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt hat jetzt. Verstehst du? Ist schon ein großer Schritt, verstehst du? Viele regen sich auf, kannst denken vom Trump, was du willst, aber der hat die Botschaft, amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt. Ja. Aber die Deutschen wollten Jerusalem, in Jerusalem nicht die Botschaft haben. Die wollten da draußen in Tel Aviv oder sonst noch wo die Botschaft haben. Und du siehst, wie die Leute feingesonnen sind der Stadt Gottes. Siehe die, die Hütte Gottes bei den Menschen. So heißt es hier im Anfang gleich von diesem neuen Jerusalem und dem ewigen Leben. Anfänglich war die Wohnung Gottes bei den Menschen in der Stiftshütte. Da, wenn jemand Probleme hatte, konnte dorthin rennen und konnte beten und konnte Gottes Losung oder Antwort bekommen. Dann beim ersten Tempel, da wohnte Gott in Jerusalem. Da sehen wir bei der Einweihung Salomo, da sagt der Herr zu Salomo, Salomo, wenn du Anfechtung hast, wenn du Probleme hast, wenn eine Hungersnot ist, wenn eine Katastrophe ist, was auch immer ist, betet und Gott wird vom Himmel eingreifen. Das war Stadt Jerusalem, was der Sinn der Sache war. Gott wohnte schon damals in Mitte des Volkes, aber da war noch ein Vorhang da. Aber durch die Kreuzigung Jesu, der Vorhang ist zerrissen und jetzt kann jeder zu Gott kommen, wo er ist, ob er Jude oder Heide ist. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Nur die Menschen kapieren das nicht, dass dort in Jerusalem der Vorhang zerriss, dass Heil zustande kam. Jesus hat alles vollbracht, den Preis bezahlt. Wir werden in den nächsten Tagen bald Ostern feiern, Karfreitag feiern. Er lebt, mein Heiland lebt. Und im neuen Jerusalem wird dann alles sichtbar sein. Das neue Jerusalem ist ein Quadrat, ist eigentlich ein großer Tempel. Und die Leute, die da drin wohnen, sind alles Priester und Könige, die dort dienen. Ja, das neue Jerusalem. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott wird bei ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was glaubst du, wie viel heute geweint wird? Gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit, meine Firma geht pleite, das geht pleite, das geht pleite, das darf ich nicht. Kleine Kinder weinen schon und bekommen Depressionen. Und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, keine Krankheit, gar nichts. Denn das Erste ist vergangen, heißt es. Und Gott wird abwischen alle Tränen, die heute noch unter Tränen sehen und in Mühsal sich ablagern. Die werden mit Freuden ernten. Und der Tod wird nicht mehr sein. Da wird es keine Beerdigung geben, keine Bestatter mehr geben. Da wird es ja keine Krankenhäuser mehr geben. Stell mal vor, dass es wird ein fantastisches Leben sein. Im neuen Jerusalem gibt es keine Klinik, keine Psychiatrie, keine Bestatter, keinen Friedhof. Halleluja. Das wird ein wunderbarer Zustand sein. Das Erste ist vergangen. Und das ist nicht nur, dass der Johannes das alles sagt, sondern auch die Bibel erzählt, Jesaja erzählt und predigt darüber, Jesaja 25, Vers 8. Der Tod wird auf ewig verschlungen sein. Und der letzte Feind, der weggetan werden muss von dieser Erde, das ist der Tod. Freu dich drauf und tröste dich. Die Stadt Gottes kommt vom Himmel herab und landet hier auf diesem Planeten. Das sind keine Träumereien, sondern gewaltige Realitäten. Die Stadt Gottes kommt herunter, richte deine Denkweise und jetzt kommt, erneuere dein Denken auf dieses herrliche Ziel, auf diese herrliche Zeit, für ewig, für alle Zeit. Lebe vom Ziel her, die Stadt Gottes kommt hernieder. Halleluja. Fang an, vom Thron her zu leben, nicht nur von deinem Elend, von deiner Krankheit, von deiner Not und von deinen Zuständen und Umständen, was du alles durchmachst. Fang an, vom Ziel her zu leben. Die Stadt Gottes kommt auf mich zu, immer größer, immer stärker, immer mächtiger, immer gewaltiger. Wir müssen nicht mit Tränen in die Ewigkeit gehen. Geschwister, es ist eine Schande, wenn Christen heulen, wenn sie in die Ewigkeit gehen. Gewiss, da entsteht eine Lücke. Gewiss, wir werden einen Menschen vermissen. Aber wir wissen, wir werden sie alle dort am kristallenen Meer, im neuen Jerusalem treffen. Dort hat alles Leid ein Ende. Nicht einmal ein Gedanke daran wird es dort mehr geben. Das Erste ist vergangen. Ad acta gelegt. Weißt du, und du hast bestimmt auch welche Sachen, die du ad acta legst. Im Keller, verstehst, und da holst du sie nicht mehr raus. Das vergessen, das war einmal. Ja, und dann wirst du damit leben können. Tränen, Tod, Leid, Geschrei, Schmerz. Das, was seit dem ersten Sündenfall gab, auch noch im tausendjährigen Reich geben wird. Da wird es auch vieles geben, was noch an Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit ist. Denn nach dem tausendjährigen Reich oder noch in dem tausendjährigen Reich, ist ein anderes Kapitel, Offenbarung 11, da werden noch die zwei Zeugen, die in den Himmel gefahren sind, das könnte ein Henoch sein und Elia oder Moses, was weiß ich, manche Leute denken, der könnte es sein und der könnte es sein. Auf jeden Fall in der Bibel steht, die zwei Zeugen müssen noch auf diese Erde kommen, um zu sterben. Jeder Mensch muss sterben, denn Gott hat allen Menschen gesetzt zum Sterben. Alle Menschen, auch die, die entrückt worden sind vor der Zeit, Henoch und Elia, das sind die beiden, die offensichtlich nach der Bibel entrückt worden sind. Aber da heißt es, den Tod wird es nicht mehr geben. Die zwei Zeugen werden hier sterben und die Welt wird sich freuen und jubeln und sich Geschenke geben, so wie Weihnachten sich beschenkt. Aber erst im neuen Jerusalem wird der Fluch für immer beendet sein. Keine Trauer wird es mehr geben. Halleluja. Keine Trauer, kein Schmerz. Der Tod ist der letzte Feind, der endgültig verschwinden wird. Und der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod ist eine Person, nicht nur ein Ereignis. Der Tod ist eine Person, der Würgeengel, der die Menschen tötet. Dieser grausame Würgeengel, der wird gefangen, verbannt sein, verflucht sein. Und Jesus sagt, und der muss herrschen. Er muss herrschen, Jesus Christus, Psalm 110, Vers 1. Er muss herrschen, bis dass er alle seine Feinde unter seine Füße lege. Und der letzte Feind ist der Tod. Verstehst du, worum was es geht hier? Das neue Jerusalem. Erst hier hört die ganze Vergangenheit auf. Hier hört die Zeit auf. Und die Zukunft beginnt, die Ewigkeit beginnt. Der letzte Feind muss unter die Füße Jesu gelegt werden, der Tod. Nun ist jeder Wunsch erfüllt. Und das Sehnen der Menschen gestillt, ewiges Leben. In dieser neuen Schöpfung werden Menschen leben. Ja, nicht aus dem Stand der Unschuld, wie einst der Adam, verstehst du? Nein, sie werden leben. Sie kommen aus Elend, sie kommen aus dem verfluchten Land, wo Dornen und Disteln wachsen. Sie haben die Sünde durchlebt, sie haben das Leid durchlitten. Sie kommen nicht aus dieser Unschuld, einfach nur geschaffen sein. Wie Adam. Und ja, sie kommen aus schlechten, üblen Zeiten und sie haben überwunden durch das Lammes Blut. Sie haben überwunden. Und daher sind sie in der Lage auch zu genießen. Menschen, die nur alles perfekt und vollkommen hatten, die können es nicht genießen. Weißt du, jemand, der noch nie gehungert hat, weiß nicht, was Essen ist, was Brot ist. Und so, sie kommen aus dem Elend heraus und dann sehen sie, was Gott alles für uns vorbereitet hat. Sie haben die Sünde durchlebt, sie haben das Elend durchlebt, sie haben das Leid durchlebt, sie haben den Tod durchlebt, sie haben den Schmerzen durchlebt. Und endlich wird die Welt mit den Gedanken Gottes übereinstimmen. Und dann hört Johannes noch diese eindrucksvolle Worte hier aus der Heiligen Schrift. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und fang an, von diesem Ziel her zu denken, von diesem Ziel her zu leben. Dass du sagst, das geht mal alles vorbei. Nach mir die Sintflut, nach mir die Hölle, nach mir dies und jenes, verstehst du? Können alle mir den Puckel runterrutschen? Ja, vom Ziel her leben. Hab das Ziel im Auge. Schau nicht, was hinter dir liegt. Das ist vergangen, das war einmal da, das ist das Erste vorbei. Und hier die ganze Vision, die was Johannes hier sieht, beginnt mit dem Worten, siehe. Und in der Bibel ist es so wichtig, dass du das Wort, diese kleinen Wörtchen manchmal liest. Siehe, pass auf, schau hin. Mit besonderem Augenmerk, beobachte ganz genau. Und dann, hab keinen Zweifel, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Jetzt kommt die ganze Erlösung und Versöhnung, Werk, das Wort, das der Herr vollbracht hat, in universellem Ausmaß zum Abschluss. Siehe, es kommt alles jetzt zu einem seligen, glücklichen Ende. Der wahre Gläubige kann jetzt schon im Voraus mit Freuden bezeugen, wird Apostel Paulus, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn jemand in Christus ist, siehe, er ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Siehe, und du kannst jetzt schon dieses neue Denken, dieses neue Leben erleben, ohne dass du im Himmel warst. Ich war noch nie im Himmel. Und dennoch habe ich den Himmel in mir. Halleluja, Lob und Dank. Ich war noch nie im Himmel. Aber keine große Sehnsucht, jetzt in den Himmel zu kommen. Denn ich habe den Himmel jetzt schon in mir, wo ich hingehe. Ich weiß, das ist nicht alles, das geht alles vorbei, das ist alles so vergänglich, so nichtig, alles nur Dreck und Staub, Beton. Ja, siehe, ich mache alles neu. Und dann durch meine Bekehrung und Wiedergeburt, durch dieses neue Leben, es ist alles neu geworden. Oder alles neu, ist im Neuwerden. Gott ist es, der das macht. Und Johannes bestätigt hier, und wir kommen bestätigt mit den Worten, es ist geschehen. Acht auf diese kleinen Wörtchen. Diese Erneuerung ist bereits geschehen, die wird nicht erst kommen. Weißt du, wir müssen immer in der Gegenwart Gottes leben. In der Gegenwart Gottes ist es nicht, wenn du Gänsehaut kriegst, die Haare zu Berge stehen und sonst was und schwitzt und frierst. Die Gegenwart Gottes, du weißt, es ist schon geschehen. Es ist passiert. Meine Erlösung ist vollbracht. Ich bin im Himmel, obwohl ich noch nie im Himmel war. Und ich predige vom Himmel. Weißt du, als Pastor habe ich ein Problem. Ich muss entweder predigen, was ich erlebt habe, oder was ich noch erleben werde. Und ich predige das, was ich noch erleben werde. Ich werde den Herrn sehen. Halleluja. Und ich werde sehen, ist alles schon geschehen, alles ist vorbei. Gott hat alles vorbereitet. Im Angesicht meiner Feinde deckt er schon den Tisch. Und Johannes sagt, es ist geschehen. Und Gott sagt zu ihm, ja, ich bin das A und O, das Alpha und Omega, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und der letzte Buchstabe, ich bin von A bis Z, bei uns Deutschen würde es heißen, ich bin der Anfang und das Ende, das ist der Herr, bis Z. Halleluja, so weit ist der Herr runtergekommen und hat uns Gnade geschenkt. Gott selbst gibt die Garantie seinem Volk. Und es ereignet sich alles nach seinem Plan und erfüllt sich, wie er es verheißen und versprochen hat. Die Stadt Gottes kommt runter, die Hütte Gottes unter den Menschen. Du hast jetzt schon die Gegenwart Gottes. Wenn du Probleme hast, dann musst du nicht nach Mekka gehen und nicht zum Vatikan, nach Rom pilgern und so weiter. Nein, das kannst du in deiner Kammer die Tür zumachen und kannst mit dem Vater reden. Dort ist die Hütte Gottes bereits schon gegenwärtig. In der heiligen Stadt, im neuen Jerusalem, werden nur Menschen sein, die jetzt schon im Leben sich durch das Blut des Lammes reinigen ließen und sich heiligen ließen. Da werden nur solche Menschen sein, die wirklich würdig sind. Da wird kein Unreiner sein. Wie heißt es einmal in der Seligpreisung? Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das gilt jetzt schon. Du wirst Gott schauen, wenn du reines Herz hast, reines Gewissen hast, gute Motive hast, wenn du abgeklärt bist in deinem Leben. Und alle anderen werden draußen sein. Ja, und die Frage ist, wo werde ich sein? Wenn dieses neue Jerusalem offensichtlich praktisch auf diese Erde kommt, wenn alles vergeht, kein Tod mehr sein wird, kein Meer mehr sein wird, keinen Teufel mehr geben wird, wo werde ich sein, drin oder draußen? Diese Frage ist sehr wichtig. Entweder bin ich ein Überwinder oder ein Verleugner, einer, der das ignoriert, es gar nicht wahrhaben will, das ist unglaubhaft, das ist Fantasiespinnerei. Das können nur die Moslems, denn die Moslems träumen sehr gerne, verstehst du? Das können die da sich vom Paradies vorstellen, was alles dort passiert. Die meisten Christen haben keine Ahnung vom Paradies, vom Himmel, von der Herrlichkeit Gottes. Die Moslems natürlich, was die da alles so glauben zusammen von ihrem Propheten Mohammed. Aber hier, der Segen Gottes, wer da überwindet, der wird das alles ererben, was in der Bibel drin steht. Das ist dein Testament. Was dir zusteht, der wird alles ererben. Mehr als du ahnst, mehr als du glaubst, mehr als du denkst. Das kannst du gar nicht verstehen. Der Herr wird dir ein gerüttelt und ein geschüttelt Maß geben an seiner Gnade und Herrlichkeit. So, es gibt keine dritte Möglichkeit, entweder drin oder draußen. Wer den Segen nicht ererben will, der wird draußen landen, in der Hütte Gottes, in diesem Quadrat, in diesem neuen Jerusalem werden nur Priester sein. Das ist der Tempel Gottes. Zu diesem Zeitpunkt wird Jerusalem herabkommen und es findet kein Gericht mehr statt. Es ist interessant, nach dem neuen Jerusalem findet kein Gericht mehr statt, kein Krieg, kein Kampf, keine Unruhe, gar nichts. Der jüngste Tag ist schon längst vorbei. Das ist nämlich der Zustand der Gläubigen. Das hat bereits alles schon stattgefunden. Und so ist es wichtig, dass wir uns jetzt bekehren, jetzt umkehren, jetzt eine ganze Sache mit dem Heiland machen, nicht erst später. Ja, im Fegefeuer, da kann ich mich noch ein bisschen verbessern. Vergiss das, dein Fegefeuer. Es wird kein Fegefeuer geben. Steht nicht in der Bibel. Das ist eine Erfindung, die man irgendwo bei Makkabäer gelesen hat vom Fegefeuer. Jetzt müssen wir unser Leben verändern. Deshalb ist mein Thema, verändere deine Denkweise. Denke jetzt brennend an Gott. Und hier sieht Johannes Jerusalem gegen die Hure Babylon, die Hure und die Braut, so diese eigentlichen Gegensätze. Und jetzt musst du dich entscheiden, für oder gegen. Für Jesus oder gegen Jesus. Für den Herrn, für das Reich Gottes oder für das System dieser Welt. Ich könnte nicht zwei Herren dienen, Gott und den Mammon, hat der Herr gesagt. Und der Herr hat auch gesagt, es werden nicht alle, die nur Herr, Herr rufen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters im Himmel tun. Alles vergeht, Himmel und Erde werden vergehen, aber Jerusalem wird bleiben, preis Gott. Und Jerusalem wird alle Gerichtskatastrophen überleben. 17 Mal ist es schon zerstört worden, radikal zerstört worden. Nicht nur, bis in das die Mauer eingerissen wurde oder sonst was. Nein, Jerusalem wurde bis auf den Boden sogar umgepflügt. Keine Stadt außer Karthago haben die, sonst keine andere Stadt wurde so umgepflügt wie Jerusalem. Die Stadt soll nie mehr aufgebaut werden. Und Hadrian ist kaum weg. Da fangen die Leute ein bisschen sich anzusiedeln an Jerusalem, um Jerusalem. Und es war verboten, den Juden damals nach der Schlacht hier verboten, Jerusalem sogar zu betreten. Bei Todesstrafe. Niemand, kein Jude durfte mehr Jerusalem betreten. Und siehe da, Jerusalem existiert heute. Und seit dem 15. Mai 1948 gibt es einen Staat Israel. Einen Staat Israel. Jesus kommt bald wieder. Warum? Ich bin fest überzeugt, als Jesus in den Himmel ging, da gab es einen Staat Israel und da gab das römische Imperium. Das existierte damals und das Ende kommt zum Anfang zurück. Und jetzt, vor der Wiederkunft Jesu, gibt es einen Staat Israel, gibt es Jerusalem und gibt es das römische Reich, EU, unsere europäische Gemeinschaft, wo wir sind. Das römische Imperium ist entstanden aus den 10 Staaten zuerst einmal, wie es in der Bibel geschrieben steht. Nur nebenbei. Jerusalem, die Stadt des großen Königs, wird ewiglich bestehen bleiben. Jerusalem besteht, ja, weil Gott es will, dass es besteht. Gott will zeigen, ich regiere und ich habe das Sagen und nicht die Menschen. Ach, die Menschen sind alles nur Luftblasen. Johannes bekam hier die Gelegenheit von einem hohen Berg. Und überleg mal, Jerusalem ist ein Quadrat, 2200 Kilometer lang, breit und hoch. Und von einem hohen Berg, wie hoch muss dieser Berg gewesen sein, dass er Jerusalem von oben beobachten konnte? Er konnte Jerusalem von oben beobachten. Mount Everest ist nur 9-10 Kilometer hoch. Aber er war auf einem hohen Berg und von oben sah er die Stadt Gottes herabkommen. Mount Everest ist nur ein kleiner Maulwurfhügel im Vergleich zu diesem hohen Berg, auf dem Johannes oben war und die Stadt Gottes sieht. Die heilige Stadt, das sprengt jeden seinen Horizont, er ist beeindruckt, er ist fasziniert. Für ihn, ja, die Stadt sprengt alle Träume, davon hat er nicht geträumt. Manchmal denk ich, oder ich habe sehr oft gedacht, das war Fata Morgana, was er da erlebt hat, so Luftspiegelung in der Wüste. Nein, es war Realität. Offenbarung Kapitel 11, Vers 1, wurde dem Johannes ein Rohr sogar gegeben, ein Metermaß oder Messstab. um den Tempel zu vermessen. Und wir lesen hier, wie groß dieser Tempel war, in Breite, Höhe und Länge. 2220 Kilometer in der Ewigkeit. Weißt du, da gibt es kein Maß, kein Raum, keine Zeit. Aber das ist, was der Johannes hier feststellt. Er kann sich gar nicht vorstellen. Jetzt und hier, die Stadt Gottes. Alles umfassend. Wenn du an den Heiligen glaubst, der Herr erfüllt alle Bereiche, Raum, Zeit und was weiß ich. Die ganze Stadt, das neue Jerusalem, dieser große Tempel, ist die Stadt Gottes. Und die Bürger dieser Stadt, ja, die werden nichts Negatives mehr fühlen, nichts Negatives mehr empfinden. In dieser Stadt sind alle geheilt, alle gesund. Da wird es keine Prothese mehr geben und keine Zahnersatz, was weiß ich, oder Brillen oder Hörapparate. Die Leute werden vollkommen sein. Und deshalb fang an, von der Vollkommenheit zu leben. Hab diese Vollkommenheit vor dir. Das ist das Ziel, das du anpeilen sollst. Dort wird kein Leid sein, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Not, nichts. Das sprengt meinen Horizont auf jeden Fall. Und überall, meine Lieben, wo das wahre Evangelium verkündigt wird, wo Menschen zur Buße und Umkehr gerufen werden, wo man auf das Gericht hinweist, alles wird gerichtet werden eines Tages, da entstehen menschenwürdige Zustände. Gestern habe ich darüber gepredigt. Da wird die Frau wieder eine höhere Stufe bekommen. Gestern sprach ich von Emanzipation. Das ist ein Fluch des Teufels. Emanzipation, Feminismus, der größte Quatsch unserer Gesellschaft, aus der Französischen Revolution geboren. Aber die Frau wird wieder aufgewertet. Die Kinder werden als eine Gabe Gottes betrachtet. Die werden nicht abgetrieben oder ausgesetzt. Da wird im Herzen die Familie als Mittelpunkt stehen und die ganze Umgebung wird total neu sein. Da wird kein Zwist zwischen Bruder und Schwester, zwischen Vater und Mutter und zwischen der Familie und den Eltern. Im neuen Jerusalem wird es sogar keine Nacht mehr geben. Halleluja, lest mal, steht ja in der Bibel. Entweder glaube ich oder glaube ich nicht. Wenn ich nicht an den ersten Zeilen der Bibel glauben kann und Gott schuf Himmel und Erde, kann ich auch nicht an die letzten Zeilen der Bibel glauben. Entweder glaube ich es oder glaube ich es nicht. Und somit wird es in der Ewigkeit keinen Wechsel mehr von Zeit geben, von Tag und Nacht. Da wird es keine Hetze mehr geben. Oh, ich muss ganz schnell nach Hause, ins Bett. Ja, muss ich gar nicht mehr. Verstehst du? Oder, ja, du weißt ja, die Nacht und Tag. Demzufolge, wahrscheinlich wird es keine Zeit mehr geben. Zuerst mal keinen Raum und dann keine Zeit. Johannes betont noch einmal, und wird nicht hineingehen und hineinschleichen, irgendetwas Unreines oder Übles. Freund, wie bist du hereingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid an? Das wird nicht mehr geben, dass sich jemand so in die Gemeinde, in die Kirche reinmogelt und sich einschleicht. Das sind nur geheiligte Menschen, die sich bewährt haben in großer Trübsal. Alle, die im Buch des Lebens geschrieben sind, die ihr Denk- und Lebensweise verändert haben. Deshalb verändere dein Denken, ist so wichtig. Jetzt ist noch Zeit, lass dich erlösen von diesem verkehrten, verdorbenen Geschlecht. Ob es jetzt die Deutschen sind, die Juden sind, die Moslems sind, spielt keine Rolle. Alle sind miteinander verdorben. Alle basieren auf Gewalt, Ungerechtigkeit und Korruption. Selbst sogar die christliche Partei, du siehst, was sie hier im Bundestag alles getan haben, sich bereichert haben, nur nebenbei. Ja, lass dich erlösen von den ganzen Verstrickungen. Erlösung, und die fängt bei uns jetzt hier im Kopf an, bei mir, bei dir, in unserer Denkweise, von den falschen Informationen. Lies die Bibel und nicht die Nachrichten. Die Bibel ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das Wort Gottes. Und es kommt nicht leer zurück. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. So viele Menschen sind verdorben durch falsche Informationen, durch falsche Ideen und Vorstellungen, durch falsche Ideale und sogar durch falsche Bibelauslegung. Du solltest die Bibel, das Wort Gottes, als das nackte Wort Gottes lesen. Nicht mehr Auslegung mit Kommentare und was weiß ich. Lass dich erlösen von den ganzen Lügen. Die meisten Leute sind heutzutage belogen, auch mit Corona. Sie sind alle belogen der Reihe nach. Sie sind getäuscht. Sie sind falsch programmiert. Lass dich erlösen. Lass dich nicht von Menschen programmieren. Werde nicht Menschenknecht, sondern werde Gottesknecht. Das, was der Herr sagt. Lass dich erlösen von verlogenen Menschen, die selbst in Lüge leben. von verlogenen Systemen, Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da unten, dieser Zöllner. Lass dich erlösen von verlogenen Organisationen. Weißt du, die merken selber nicht, dass sie verkehrt sind. Hätten die Mächtigen gewusst, wer vor ihnen steht, als sie Jesus kreuzigten, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Aber die waren verblendet vom Teufel. Weißt du warum? Du solltest dich erlösen lassen und du solltest einfach geborgen sein in Gott. Ich weiß nicht, ob du schon mal geflogen bist, aber wenn du fliegst, weißt du, draußen in der Höhe mit 10.000 Meter Höhe, da ist kalt, da ist ganz anderer Luftdruck und so weiter, ganz andere Temperatur, aber du sitzt in der Kabine und ist alles ausgeglichen. Der Luftdruck, die Temperatur, alles ausgeglichen, der Druck ausgeglichen. Wenn du im Herrn bist, da ist der Druck ausgeglichen in deinem persönlichen Leben, ihr Brüder und Schwestern. Viele Menschen sind in einer Sekte und merken nicht, dass sie in einer Sekte sind. Ja, wir sind richtig. Wir sind die wahre Gemeinde Christi. Wir sind die Heiligen der letzten Tage. Verstehst du sowas? Gibt es Leute, bilden sich was ein, aber sind letztlich auf dem Holzweg. Die meisten sind in einer toten Kirche und merken das nicht, dass sie schon selbst im Leichenhaus liegen. Ja, dass Gott nicht mehr mit ihnen ist. Auch wir Christen, wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen nicht auf die anderen Leute mit dem Finger zeigen und drei Finger zeigen auf uns. Wie sieht es mit uns aus? Bist du lebendig? Bist du im Willen Gottes? Ja. Wir sollten wissen, in unserem Denken, ich bin allein abhängig von der Gnade Gottes. Wenn Gott mir nicht hilft, bin ich verloren. Bei mir ist dann Hopfen und Malz verloren. Wenn Gott mir nicht hilft und beisteht. Viele glauben, wir sind in der Masse. Wir feiern Weihnachten und Ostern, wenn es noch geht, irgendwie. Ach, wir werden schon selig. Ich werde auch noch durch, wir hatten ja alte Katholiken mal gesagt, ich werde auch durch eine Hintertür noch in den Himmel kommen. Wenn die in den Himmel kommen, komme ich zweimal sogar in den Himmel, hat sie mir gesagt dann. Und viele Leute glauben, es genügt, wenn ich in der Kirche gehe und fromm eingelullt bin. Viele Menschen sind falsch programmiert. Und wir sollten unser Lebensprogramm neu definieren. Das ist, verändere deine Denkweise. Merke, was mit mir und mit uns nicht stimmt. Wie bist du aufgelegt? Viele fühlen sich im Recht. Sie fühlen sich richtig und fühlen sich stark und so weiter. Und wenn es darauf ankommt, liegen sie gleich lingelang auf dem Boden. Prüfe dich. Wie sieht's aus? Bin ich ein Überwinder? Kann ich alles schlucken? Sogar Steine, wenn es sein muss? Kann ich das? Ja. Viele merken nicht, weil sie ja so in gemütlichen Kreisen, in einem Kaffeekränzchen, in einem Club. Und sie merken nicht, dass jemand anders sie reitet, dass sie fremdbestimmt werden, dass sie Knechte sind von sich, von jemand. Das haben sie gar nicht gemerkt, gar nicht kapiert. Dass sie Verführte sind, dass sie alle in die Irre gehen, wie Schafe ohne Hirten. Oft und so oft wollen die Menschen die Wahrheit nicht hören. Warum? Weil sie sich an der Wahrheit stellen müssen. Hier, verändere deine Denkweise. Ich bete jeden Tag, Herr, erforsche mich, prüfe mich und schau, ob ich noch richtig stehe. Du kannst noch dich einbilden. Wir können noch so viel uns einbilden und wir sind auf dem Holzweg. Prüfe und erforsche mich, oh Gott. Bin ich noch in der Realität? Bin ich noch im Glauben? Bin ich noch im Geist? Viele spielen sich was vor und machen sich was vor und überspielen und übertünchen. Ja, wir sind in der Gemeinde. Ich singe im Chor. Ich gebe meinen Zehnten, ich mache alles und so weiter. Gott muss mit mir zufrieden sein. Nein, ist Gott mit mir zufrieden? Das ist eine Frage. Dort wird nichts Unreines sein. Falsche Reaktionen verschlimmern das alles nur und dramatisieren die ganze Situation. Verändere deine Denkweise. Ich denke, wir müssen aufwachen. Wir haben lang genug geschlafen als Christen. Wir sollen lernen, an Gott zu glauben und nicht nur an das Gute. So viele Christen sind auf dem Holzweg, sie glauben nur an das Gute. Positives Denken. Hör auf mit diesem Unsinn. Wir sollen an Gott glauben. Denn wer ist gut? Nur Gott allein ist gut, hat der Herr gesagt. Nur Gott allein. Das Gute ist nicht immer das Beste. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Das Gute falsch angewandt kann sogar einen großen Schaden anrichten. Wenn man das Gute missbraucht. Nur Gott ist unangreifbar und unantastbar. Nur Gott kann man nicht manipulieren. Aber das Gute, das stellt man so hin. Verstehst du? Ich glaube nicht an das Gute, ich glaube an Gott. nur nebenbei, damit du weißt, wo ich dran bin und woran du dich da halten kannst. Die Tür zum Leben wird von innen geöffnet und geht nur von innen auf. Da ist so ein Knopf da. Verstehst du? Nur von innen kann sie aufgemacht. Du musst Gott in dir hineinlassen. Aber zuvor muss der alte Sauerteig ausgekehrt werden. Das ist diese Erneuerung des Denkens. Dumme Gedanken gären. Unausgegorene Gedanken, unausgewogene Gedanken, unreife Gedanken. Wie viele blöde Gedanken sind manchmal in so einem Kopf drin? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es sowas. Ja, unbrauchbare Gedanken, wo man ich wegschmeiße. Ich brauche 2 Papierkörbe zu Hause von dem, was ich produziere. Ja, 2 Papierkörbe und die sind jeden Tag voll. Weil ich so viel wegschmeiße, was ich sage, was ich mal gemacht habe und sage, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Unser Denken und Gedanken ist Gott das größte Problem. Sie steht im Weg. Gott kann nicht das tun, was er tun möchte. Wegen ihres Unglaubens konnte Jesus nicht die Wunder und Zeichen in Nazareth tun. Wir brauchen Befreiung vom falschen Denken. Das ist zuerst mal, was passieren muss. Herr, erneuere mein Denken. Und jeden Tag, wir sollen uns erneuern in unserem Denken. Jeden Tag. Es reicht nicht aus, wenn ich einmal mich bekehrt habe, einmal wiedergeboren bin, einmal getauft worden bin und einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Ich muss ständig, permanent mich von diesem falschen Denken erlösen. Befreiung von Angstgedanken. Ja, wir brauchen eine Umerziehung, Gehirnwäsche. Das ist, was wir brauchen als Christen. Von Gott, gewaschen durch das Blut Jesu Christi, erneuert unsere Gedanken. Eine gründliche Gehirnoperation brauchen wir. Ein inneres Umdenken, eine Neuorientierung, eine neue Sichtweise, dass ich den Herrn sehe. Ich sehe nicht mehr, was hinter mir ist, ich sehe, was vor mir ist. Ich sehe auch nicht, wer mit mir geht, links und rechts. Das interessiert mich gar nicht. Ich konzentriere mich auf das Ziel. Von Haus aus ist das Denken der Menschen gottlos und wertlos. Gott sagt, ich will euch einen neuen gewissen Geist geben. Hesekiel Kapitel 11, Vers 19 lese ich hier gerade. Ich schenke ihnen ein anderes Herz und gebe ihnen einen neuen Geist, damit sie nach meinen Gesetzen leben und in meinen Gesetzen wandeln und sie erfüllen. Ich will ihnen ein neues Denken geben. Ich kann nicht selber mein Denken produzieren. Ich brauche einen Lehrer. Ich brauche jemanden, der mich unterweist. Und das reicht, die Bibel reicht es nicht aus. Weißt du, du kannst einen Fernkursus machen, aber die meisten Leute, die Fernkursus gemacht haben, die haben es nicht bestanden. Warum? Weil du kannst allein für dich nicht lernen. Du brauchst einen Lehrer, der dich unterweist, der dich abfragt, der dich korrigiert. Wenn du in den Himmel willst, ins gelobte Land, dann brauchst du ein neues Denken. Ein veredeltes, abgeklärtes, entsündigtes Denken. Ein Denken, das von der Erde, vom Materialismus gelöst ist, abgeklärt ist. Ein befreites Denken. So viele sind befangen. Von den Eltern gefangen, von der Gesellschaft gefangen. Du brauchst ein geheiligtes, geistliches, göttliches Denken. Hier, verändere dein Denken. Ein Denken ohne Bitterkeit, ohne Hass oder Neid oder Groll, ohne Verletzung. So viele Menschen denken nur von ihren Verletzungen her. Oh ja. Das war's wieder. Verstehst du? Du musst erlöst werden von deinen Verletzungen, von deiner Ablehnung, von deinem Zweifel, was alles du geschluckt hast. So wie die meisten heute denken, werden sie im Himmel nicht ankommen, sie werden den Himmel nicht erreichen. Da kann ich das schriftlich geben. Wenn du in den Himmel willst, dann musst du umdenken. Vom Thron Gottes her denken. Es ist alles getan. Es ist geschehen. Der Himmel kann niemand gebrauchen, der ein Egoist ist, ein Perfektionist ist. Den Himmel kann niemand gebrauchen, der selbstgerecht ist, ein Besserwisser. Ja, ich weiß es schon alles, ja. Nein, und ich habe gestern etwas gesagt, der Himmel braucht Dummerchen. Entschuldigung, steht ja in der Bibel, das Töricht, was nichts ist in der Welt, das hat sich Gott erwählt. Kannst lachen, kannst mit dem Kopf schütteln. Gott braucht Dummerchen, die einfach sich nicht an der Lehre der Esebel beteiligen oder diese Lehre annehmen, die hinten sitzen, Gottes Wort hören und sagen, ja Herr, dein Wille geschehe. Ich verstehe nicht alles, aber wenn du das willst, soll es geschehen. Am Mittwoch werde ich darüber predigen schon. Ich bin schon in meiner Mittwochspredigt. Ja, ist es, weißt du, der Wille Gottes ist so wichtig. Der Heiland musste 3-mal beten, Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, das gibt so viel Stolzes, so viel 200-prozentige Pharisäer und Scheinheilige. Die kann Gott nicht gebrauchen. Da müssen wir umdenken. Herr, alles Herr bist du. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und das ist das Ziel, von dem wir ausgehen sollten, dieses Umdenken. In der Regel braucht ein Mensch 40 Jahre, bis er umdenkt. Hast du gehört, 40 Jahre? Verstehst du? Wir haben einige 40-Jährige hier. Ja, wir brauchen 40 Jahre, bis wir haben sogar 80-Jährige auch hier. Und dann, da hast du mal schon zweimal umgedacht. Ja, und so weiter. Aber das Volk Gottes braucht 40 Jahre, bis es umdenkt. 40 Jahre sind die Israeliten in der Wüste gewesen, bis sie das ägyptische Denken zurückgelassen haben. Die haben immer ägyptisch gedacht. Ja, oh, mein Knoblauch, mein Kümmel und alles, was dort war. Und erst nach 40 Jahren greift es. Moses war 40 Jahre beim diesem Jethro, seinem Schwiegervater in der Wüste. Dort hat er Schafe gehütet, verstehst du? Dort in aller Stille lernte er umzudenken, dieses ganze blöde ägyptische Wissen abzuschütteln, was ihn zu einem Mörder gemacht hat. 40 Jahre. Er war geschult in aller Weisheit Ägyptens. Weißt du, du musst das ägyptische Denken, dieses weltliche Denken ablegen, dieses logische Denken. 1 und 1 ist 2. Nein, beim lieben Gott sind es 5. Der rechnet ganz anders. Dieses Vernunftdenken, dieses selbstverständliche Denken, Ursache und Wirkung, das gilt bei Gott nicht. Und denn wir sollen vom Herrn hier Städte besitzen, die wir gar nicht gebaut haben, Weinberge abernten, die wir gar nicht gepflanzt haben. Und das klingt sehr unvernünftig, unlogisch, aber bei Gott ist was ganz anderes. Bei Gott zählt mehr die Unvernunft als die Vernunft, denn diese Vernunft ist, das sieht gut aus, das macht die Menschen klug. Und deshalb hat die Eva auch zugegriffen. 1. Korinther 2, Vers 27, da ist die Rede. Was töricht ist vor der Welt, das hat sich Gott erwählt. Darum lese ich dann weiter, dass er zunichte macht, das, was etwas ist vor den Menschen. Die Menschen bilden sich so viel ein, sind so aufgeblasene Pfaus, so Hühner, verstehst du, aufgeblasen. Wegen ihrem Stolz und Einbildung und so weiter, ist Satan aus dem Himmel geworfen worden. Er hat sich auch aufgeblasen. Ich kann alles. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich kann gar nichts. Wenn du mich fragen würdest, kannst du was, dann muss ich sagen, nein, ich kann nichts. Und wenn ich was bin, dann bin ich allein durch die Gnade Gottes, damit sich keiner rühmen kann. Ich kann mich nicht rühmen. So, für Arrogante ist im Himmel kein Platz. Im Himmel sind nur Begnadigte, Sünder und Unwürdige, Kranke und Gebrechliche, Arme und Schwache. Die sind im Himmel. Die werden in diesem neuen Jerusalem wohnen, die aus der großen Trübsal gekommen sind, die von der Gnade Gottes lebte. Bei den Menschen gilt nur die Leistungsreligion. Und der ist sehr vernünftig, der ist sehr fleißig, der betet, der arbeitet, der kämpft. Gott, ich danke dir, aber ich bin nicht so wie der da unten. Das Vernunftsdenken klingt einleuchtend, aber das ist keine Erleuchtung von Gott, das ist eine Erleuchtung vom Teufel. Ja, Vernunftsdenken, sehr einleuchtend. Guck mal, die Schwester, der Bruder, so treu, ist jeden Sonntag im Gottesdienst. Aber Gott sieht das Herz an, wie bist du zu Hause? Dieses Vernunftsdenken konzentriert sich nicht auf Gott und nicht auf das Übernatürliche, sondern auf Menschen. Dann will man Ehre nehmen. Jesus sagt einmal, wie könnt ihr an Gott glauben, wenn ihr voneinander Ehre nehmt, geehrt und gelobt worden werden wollt und so weiter. Nur Gott ist allein der Würdige, dem Ehre gebührt. Malachi Kapitel 2, Vers 2, nehmt euch meine Worte zu Herzen, sagt dieser Prophet, der letzte Prophet im Alten Testament. Und gebt mir die Ehre, sagt Gott durch diesen Propheten, sonst wird euch mein Fluch treffen. Ja, ich verfluche die Gaben, mit denen ich euch gesegnet habe. Weißt du, dann nützen die ganzen guten Gaben und Segnungen und weiß ich, wenn wir Gott nicht die Ehre geben. Und Zehnten geben ist nichts anderes, dass du Gott die Ehre gibst. Herr, ich habe es nicht verdient, ich bin nicht würdig, aber du hast mich trotzdem gesegnet, auch wenn ich unwürdig bin. Und hier, ja, ich verfluche die Gaben, mit denen ich euch gesegnet habe, aber ihr wollt es nicht hören. Deshalb habe ich, der Herr, der Allmächtige, schon euch mit der Bestrafung begonnen. Manche werden jetzt schon bestraft, damit sie nachher nicht mehr bestraft werden. Gott will, dass geehrt werden. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott will im Mittelpunkt stehen, des ganzen Geschehen. Nicht der Mensch. Nicht der Mensch. Ist so wichtig, dass wir hier einfach das Gute im Herrn sehen, das, was von ihm kommt, was er uns gibt, wie er uns segnet. So, wir sollten Schluss machen. mit all diesen positiven Denken über uns selbst, was wir sind. Weißt du, jeder Christ hat so Steckenpferde, worauf er stolz ist. Und Satan wartet nur auf die Gelegenheit. Ich hab's gemacht. Halleluja. Ich hab den bekehrt. Ich hab den geheilt. Ich hab den zum Herrn geführt. Ich hab das und das getan. Nein. Wenn Gott es dir nicht gegeben hätte, hättest du gar nicht tun können. Wenn Gott keine Gelegenheit gegeben hätte, hättest du gegen die Wand gesprochen. Satan lehrt uns eine Religion, wo wir uns selbst entfalten, selbst verwirklichen. Alles, was du bist, Bruder, Schwester, ist Gnade. Kannst du Gnade sagen? Gnade ist es, weißt. Und der Teufel will dich von Gott abkoppeln, dich von Gott losbinden, dass du dich eigenmächtig entwickelst, alles ohne Gott. Das neue Jerusalem kommt herab und dort wohnen nur Leute, die rein und heilig und Gott wohlgefällig sind, die Gottes Auftrag erfüllt haben, die nur nach dem Willen Gottes gefragt haben. Du bist erst verändert, wenn Gott in dir übergeht. Verstehst du mich? Gott in dir übergeht. Wir haben ihn aufgenommen und Gott geht in mir über. In mein Blut, in meinen ganzen Kreislauf. Gott pulsiert in meinem Leben. Und dieser Übergang, dieser Austausch, das ist ein lebenslanger Prozess. 40 Jahre zumindest. Eigentlich erneuern unsere Zellen sich alle 7 Jahre. Aber hier ein lebenslanger Prozess. 40 ist die Zahl. Wir leben, bis Gott sich bei uns so richtig ansiedelt und ansässig wird, so richtig heimisch und so geborgen wird, bis er uns führen und leiten kann und mit uns was anfangen kann. Es vergehen 40 Jahre. Die Schwaben werden mit 40 erst klug. Wann werden die Christen klug? Ja, es dauert eine Zeit, bis unser Leben umprogrammiert und umgestellt ist, bis du stille geworden bist, bis du dich nicht mehr ärgerst, bis du Gott nicht mehr im Weg stehst. Es dauert seine Zeit, bis du nicht mehr eifersüchtig, neidisch bist und so weiter. Bis du großzügig bist, richtig großzügig bist. Einfach, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, Halleluja, und ich gehe weiter. Großzügig. Bis du auch deine Feinde liebst, bis du das Schwere erträgst, bis du die Fehler anderer verstehst, bis du geduldig bist, bis du barmherzig bist. Es dauert eine Zeit. Bis du deine Hörner abgerieben hast, bis dein Herz voll des Heiligen Geistes ist, voller Liebe und heiliger Triebe. Du brauchst deine Zeit, bis all die Verletzungen heilen, bis diese Narben zuheilen. Wir sind alle so komisch. Und das merken wir gar nicht, dass wir komisch sind, weil wir noch innerlich verletzt sind. Wie reagieren wir, wenn wir verletzt, abgelehnt, gekränkt werden? Gehen wir gleich hoch? Was erlaubst du dir? Oder sagst du, oh, danke Herr, preis dem Herrn. Uns muss der Heilige Geist umstimmen und nicht unsere Verletzungen und Kränkungen. Ja, wir müssen heil werden von der ganzen Zurückweisung. Verändere dein Denken, ist mein Thema. Dieses neue Jerusalem muss jetzt schon in meinem Kopf sein. Dass ich keine Angst mehr habe vor Ablehnung. Der Herr hat mich angenommen, ich bin sein Eigentum und ich bleibe sein Eigentum, auch wenn alles vergeht. Wie gehst du um mit deiner falschen Bewertung? Auch wenn da jemand so dein Zeugnis gibt, verstehst das und das, verstehst du, ist alles sowieso verlogen. Er war sehr fleißig. Er war treu bis auf die Knochen, verstehst du? Das war ein Metzger, der mal die Knochen mitgehen ließ, verstehst du, und Knochenmark rausgepult hat, verstehst du? Und der Metzger wurde dann entlassen und hat er seinen Meister geschrieben, der war treu bis auf die Knochen. Treu bis auf die Knochen. Die hat er mitgehen lassen. Ja, und so sind wir. Verstehst du? Wir haben falsches Zeugnis auch für unser Leben. Wir bilden uns was ein. Verändere deine Denkweise, dein Denkmuster, deine Motive, deine Triebe, deine Lüste, deinen geistigen Appetit, deine Sehnsüchte. Verändere diese Dinge. Und das musst du tun. Das macht nicht der liebe Gott. Du musst nur dem lieben Gott zulassen, dass er das macht. Durch die Veränderung deiner Denkweise und Anschauung und Vorstellung wirst du ganz neue Ergebnisse haben plötzlich. Ich reg mich nicht mehr auf. Verstehst du? Dann bist du so. Gott muss in deinem Leben den ersten Platz einnehmen. Das Verborgene bestimmt die Hütte Gottes in mir. Der Tempel, diese Bundeslade, dein Inhalt deines Lebens. Mit unserem Denken steht und fällt alles, Geschwister. Eine Stadt wird von ihren Einwohnern bestimmt. So wie die Einwohner sind, so ist die ganze Stadt oder das ganze Land auch. Welche Kräfte bestimmen dein Leben? Wer und was bestimmt dich? Du musst deine Gedanken unter dem Gehorsam Christi bringen. Was ist das? Was ist der Gehorsam Christi? Deine Gedanken unter dem Gehorsam Christi. Wo war Christus gehorsam? Im Garten Gethsemane betete, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist der Gehorsam Christi, dass wir sagen können, Vater, dein Wille geschehe. Das, was du willst, soll geschehen, aber wir sind so eingebildet, meinen Kopf will ich durchsetzen, meine Ideen, meine Pläne, meine Vorhaben und so weiter. Der Gehorsam Christi ist, dein Wille geschehe. Das ist der Gehorsam Christi, mehr nicht. Mehr nicht. Und diese Kräfte, die in dir drinstecken, du musst jetzt dämpfen, zügeln. Jede Kraft muss reguliert werden. Kräfte muss man dirigieren, steuern. Und Kräfte brauchen einen Kanal, wie sie übertragen werden. Was auch immer ist. Es gibt positive und negative Kräfte. Deshalb ist es so wichtig, dass du eine positive Lebenseinstellung hast. Und die bekommst du, wenn du den Herrn suchst. Anders nicht. Wenn du den Herrn suchst und der Herr sagt, was das Beste für dein persönliches Leben ist. Manchmal sagt er das auch nicht. Das lässt er einfach zu. Gib dich nicht ab mit negativen Menschen. Ein paar Sachen müsste ich noch ganz schnell sagen, bevor ich zum Schluss komme. Gib dich nicht ab mit negativen Menschen, sie machen dich negativ. Gib dich nicht ab mit verbitterten Menschen, sie machen dich bitter. Gib dich nicht ab mit unreinen Menschen, sie machen dich unrein. Gib dich nicht ab mit ungläubigen Menschen, sie machen dich ungläubig. Deshalb, dein Denken verändern. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Deine Beziehungen bestimmen dein Leben. Wenn du dich mit einem Dieb umgehst, wirst du selbst zu einem Dieb. Wenn du mit einem Lügner umgehst, du wirst selbst ein Lügner. Ist so wichtig, dass du kontrollierst, wer ist bei mir. Sitzt nicht da, wo die Gottlosen sitzen, Spötter sitzen, was weiß ich, was für Gesindel da sitzt. Wenn du dich mit einem Faulpelz abgibst, wirst du selbst ein Faulpelz. Jo, das macht alles der Herr. Der Herr, der Herr, der Herr. So wie ein Mensch denkt, so lebt er auch. Wenn du dein Leben verändern willst, verändere zuerst einmal deine Umgebung und dein Denken, deine Partnerschaft. In den Hütten der Gerechten wird man vom Sieg singen. Ich muss noch ganz schnell ein paar Sachen sagen, bevor ich Amen sage. In den Hütten der Gerechten wird man vom Sieg singen. Dort singt man Freiheitslieder. Geschwister, ein Vogel, der nicht mehr singt, der ist krank, dem gehen die Federn aus. Der fliegt auch nicht mehr. Ein Vogel, der nicht mehr singt, der hat keine Lust mehr am Leben. Auch wenn er im goldenen Käfig ist. Menschen, die singen, die sind lustige, fröhliche Menschen. Böse Menschen haben keine Lieder, haben wir mal früher gesungen. Böse Menschen haben keine Lieder. Und das Singen kommt aus dem Herzen. Und jetzt hat der Teufel sogar in christlichen Kreisen verboten zu singen. Aber das ist für mich kein Problem. In meiner Bibel heißt es, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Singt geistliche Lieder. Singt im Geist und singt den Sinn, wie auch immer. Mit dem Singen fängt das Seelenleben an. Auch dein Denken fängt mit dem Singen an. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, und. Ja, fang an zu singen. Habe deine Lust an dem Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Fang dich an, an Gott zu freuen. Und da brauchst du keine Orgel, keine Gitarre, kein Tamburin, da brauchst du keine Pauke, gar nichts. Du kannst es zu Hause oder auf der Straße oder wo auch immer singen. Singen ist die Urform der Anbetung Gottes. Sogar das Rauschen des Wasserfalls, das Donnern, das und so weiter ist schon Musik, ist Anbetung. Wer also im Himmel reinkommen möchte, in diesem neuen Jerusalem, der muss jetzt schon anfangen, im neuen Jerusalem zu leben. Und die Lieder zu üben. In der Nacht übt die Nachtigall ihre Lieder. Dass sie Gott lobt und preist. Der Geist muss singen. Mein Geist lobt den Herrn, hat die Mutter Maria gesagt. Mein Geist lobt den Herrn. Meine Seele erhebt den Herrn. Mein Herz jubelt. Ja, fang an zu jubeln. Halleluja. Ohne Gottes Lob gibt es kein positives Leben. Ohne Gotteslob gibt es kein positives Leben. Ich meine nicht katholisches Liederbuch. Das ist auch Gotteslob. Verstehst du? Aber du solltest dein Gotteslob im Herzen haben. Wer nicht singen kann, der wird depressiv und schwermütig. Deutsche singen nicht mehr viel. Ich habe neulich, vor ein paar Jahren eine Beerdigung gehalten für einen Mann aus Neukölln. Und da musste ich sagen, er war, oder habe gefragt, was waren so seine Hobbys, seine Freunde. Er war sehr musikalisch. Ja, habe ich gesagt, hat er Geige gespielt, hat er Klavier gespielt, hat er wenigstens Mundharmonika gespielt, was hat er gespielt? Nein, er hat am liebsten Radio gehört. Er war sehr musikalisch. Und das sind so viele Christen, die sind sehr musikalisch, die hören nur CDs, verstehst du? Nein, wir sollen in unserem Herzen singen und spielen und Gott haben. Die ganzen Gospellieder, die haben auf der Plantage gearbeitet, die armen Farbigen, die dort waren, verstehst du, und die haben diese Lieder gesungen, we shall overcome, wir werden überwinden und so weiter. Die haben, denken an Jericho, die denken, die Mauern sind gefallen, alles und so weiter. Die Kraft Gottes, das Positive kommt, indem du anfängst, positive Lieder zu singen. Sing und der Tag wird lacht und die Sonne scheint. Fang an zu singen. Paulus hat mitten in der Nacht angefangen zu singen im Gefängnis in Philippi und Gott verschaffte ein Erdbeben. Sie sangen im Gefängnis, was auch immer die gesungen haben. Lass deinen Geist singen. Vielmehr, wenn du nach Hause gehst, mach deine Augen zu und sing in deinem Herzen, ohne dass du den Mund öffnest. Du brauchst deinen Mund nicht zu öffnen zum Singen. Sing in dem Herrn in euren Herzen. Der Heilige Geist will dich zum Singen bewegen. Du sollst einfach pfeifen. Verstehst du? Wenn du schon nicht singen kannst, dann pfeif dem Teufel was vor und so weiter. Pfeif ihm. Pfeif ja, deine Sorgen raus. Pfeif deine Krankheit raus. Pfeif deine Not raus. Pfeif dem Herrn. Ein Pfeifsong. Das ordentliche Leben entsteht, wenn du die Klageweiber raustreibst. Wenn du aufhörst zu klagen, zu jammern, dich zu beschweren. Lass deinen Geist singen. Egal wie die Situation ist, das Singen verbessert deine Situation. Negative Menschen, die können nur kritisieren, sind selbstgerecht, aber sie singen nicht mehr. Und in der Bibel ist so wichtig, das zentrale Buch der Bibel sind die Psalmen. Da geht es um Gesang und Lobgesang und Preis, dass ich mein Herz ausschütte vor dem Herrn und Luft mache. Lebe positiv. Und du wirst merken, da passiert was. Erst dass wenn du aus deinem Herzen Luft machst, ich preise und lobe den Herrn, gepriesen sei der Herr, oh Halleluja. Verstehst du, lobe den Herrn. Wir haben ein schönes Lied und dieses Lied möchte ich euch vorlesen. Vielleicht ist jemand in Schwierigkeiten, die Sonne ist bei dir untergegangen. Verändere dein Denken, das neue Jerusalem kommt herab. Unterdrücke vor Gott nicht deine Gefühle. Vor Gott musst du deine Gefühle nicht unterdrücken. Vor Menschen musst du vorsichtig sein. Die zeigen sie blem und sagen, du bist blöd, verstehst du, wenn du da Selbstgespräche führst oder was auch immer ist. Aber hier ein Lied, das mir viel Kraft gegeben hat, da heißt es, trau auf den Herrn und zweifle nicht. Er ist ein Freund so treu. Was immer dir zur Stund gebricht, er bringt dich durch aufs Neue. Ja, und dann im Chorus heißt, sing, wenn der Tag dir lacht, sing auch in dunkler Nacht, jeder Tag, wie es sein mag, sing, mein Herz. Sing, predige dir selber, sing mein Herz, sing mein Herz, sing mein Herz. Glaube seinem Wort und zweifle nicht, heißt es weiter. Er lässt dich nie allein, sein treues Auge wacht für dich bei Tag und Sonnenschein oder bei Nacht und Sonnenschein. Sei nur getrost und freue dich, er liebt dich, ja, der Herr. Herrlichkeit ist bereit für dich und Gnade tief wie das Meer. Und dann weiter und immer wieder dieser Refrain, sing, wenn der Tag dir lacht und wenn die dunkle Nacht da ist, sing. Weißt du, wir können alle gut singen, wenn es Sonnenschein ist, verstehst du? Da sind wir alle happy, da sind wir alle im Himmel, was weiß ich, wo wir sind. Aber sing, wenn dunkle Nacht in deinem Leben ist. Sei nur getrost und freue dich. Es liebt dich der Herr und so weiter. Und dann heißt es im nächsten Vers wieder, es ist so schön dem Herrn und sein zu vertrauen und seine Hände werks sehen, was er tut und macht. Beständig auf sein Angesicht zu schauen und in seiner Liebe ruhen. Sing, wenn der Tag dir lacht. Bei Gott darfst du ein Kind sein und dich freuen, deine Gefühle laufen lassen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und wird unsere Stärke bleiben bis in alle Ewigkeit. Und auch in diesem neuen Jerusalem, da wird gejubelt, gespielt, Harfe gespielt. Was weiß ich, was da wird's nicht mehr getrommelt, aber da werden Harfen gespielt. Lies mal, was dort passiert. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Keine Unterdrückung. Spreng deinen Horizont. Philipper 4, Vers 8, da lese ich noch diese Worte. Geschwister, ändert euer Denken. Ändert total euer Denken. Schmeißt euer alten Krusch raus aus eurem Gehirn. Entsorgt euer Gehirn. Macht Gehirnwäsche. Und da heißt es hier, wie Paulus hier schreibt, Philipper 4, Vers 8, und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken auf die Dinge. Und jetzt pass auf, was hier der Paulus sagt. Auf die Dinge sollen wir unsere Gedanken richten. Was wahr ist, was achtenswert ist, was gerecht ist, was rein ist, was unanstößig ist und so weiter, was Zustimmung verdient. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt werden muss. Gott, ich danke dir für die Ameise. Ich danke dir für die Spinne. Herr, ich danke dir für den Spatzen. Verstehst du? Fang an, Gott zu loben. Werde positiv gepolt. Lobe den Herrn, auch in deinem Unglück. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Ja. Trage dein Leid und Gott wird deine Traurigkeit in Freude verwenden und verwandeln. Überlass dich dem Herrn und dem Heiligen Geist. Leg den Schalter um. Das ist, verändere dein Denken. Sing, wenn der Tag dir lacht. Sing, auch in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein mag. Sing, mein Herz, sing, sing, sing und nochmal sing. Begreife, dass dein Leben sich nur verändern kann, wenn du dein Denken veränderst. Nur dann. Ja, lass dein Denken von Gott erfüllt sein, von der Herrlichkeit Gottes erfüllt sein. Und das ist, da passiert ein Wunder und du gehst von einem Wunder nach dem anderen. Lieber Gott, ich danke dir, dass du uns verändern willst und dass du uns Jesus Sinn geben möchtest. Und ich möchte einmal bei dir im neuen Jerusalem sein. Halleluja, diese goldenen Straßen passieren, dort deine Herrlichkeit sehen. Hilf mir, dass ich hier heute auch schon anfange, neu zu denken. Das, was wahr ist, was gerecht ist, was rein ist, was vorbildlich ist. Oh, das alles kommt von dir. Auch das, was nicht mir schmeckt. Auch dafür möchte ich danken. Und Herr, wir rühmen uns der Trübsale. So heißt es einmal in der Bibel. Gib uns gute, gesundmachende, heilsame, positive, himmlische, göttliche, aufbauende Gedanken. Vater, gib uns das in Jesu Namen. Amen.